Heinz hatte ja letzte Woche das Thema Stärke und Schwäche. Und ich habe heute etwas dran angeknüpft und mein Thema heißt Demut und Schwäche. Ich habe mal eine Geschichte gehört von einer Person oder einem Pastor, der gesagt hat, ich bereite mich vor zu einem Spezialthema über Demut. Und er hat sich dann vorbereitet, ist dann vor die Gemeinde getreten und hat gesagt, ich habe mich jetzt extra vorbereitet für so ein Sonderthema, für so ein Spezialthema über Demut. Aber ich glaube, wir verschieben es, es sind nämlich nicht genügend Leute da auf ein andermal. Und das ist genau das Thema, was wir reden müssen und über das wir reden sollten. Nämlich, wir reden ja heute über Demut und Schwäche. Und wenn ich ganz ehrlich bin, in dieser Corona-Zeit, in dieser letzten Zeit, da habe ich mich sehr schwach gefühlt. Da gab es einiges an Zeiten, wo ich Schwäche gefühlt habe. Jetzt wirst du sagen, ja, Krise. Wir reden ja hier immer von Krise. Das haben Krisen so an sich. Mag sein. Aber ich bin durch eine Zeit der Anfechtung gegangen. Und ich habe wenig geschlafen, weil meine Gedanken keine Ruhe mehr gefunden haben. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du plötzlich mitten in der Nacht wach wirst und deine Gedanken das Kommando übernehmen. Und du findest keine Ruhe mehr. Und solche Nächte hatte ich einige. Und ich habe gemerkt, wie mir meine Energie entzogen worden ist. Und ich hatte für Wochen eine Zeit von Kraftlosigkeit und Ausgelaugtheit. Und wer an diesem Punkt irgendwann mal ankommt, der weiß, wie sich Schwäche anfühlt. Und was es heißt, schwach zu sein. Und dann eines Morgens in meiner stillen Zeit habe ich dann das Losungsheft aufgeschlagen und dann kam genau dieser Vers, den, glaube ich, auch letzte Woche Ellen zitiert hat, in 2. Korinther 12, 9, wo es heißt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn gerade wenn du schwach bist, wirkt meine Kraft ganz besonders an dir. Darum will ich vor allem auf meine Schwachheit stolz sein, dann nämlich erweist sich die Kraft von Christus an mir. Und dieser Vers, der traf mich in meinem Innersten. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist ja jetzt kein unbekannter Vers, den kenne ich schon seit Jahren. Aber wenn du mal in so einer Situation bist und dann so einen Bibelvers liest, das ist ja fast schon wie Magie. Das hat mich wirklich in meinem Innersten getroffen. Paulus sagt, dass Schwachheit der Schlüssel ist. Und wer einmal Kraft verloren hat, der weiß, wie sich tatsächlich Schwäche anfühlt. Ich glaube, dass ich noch nie so intensiv gefühlt habe, hilflos und kraftlos zu sein. Und nachdem ich dieser Vers so angesprochen hatte, wollte ich natürlich wissen, in welchem Zusammenhang steht denn der. Und dann habe ich das ganze Kapitel genommen und habe von vorne mal angefangen, diesen Vers zu lesen. Ich habe mir gedacht, bevor wir darüber reden, lesen wir mal das ganze Kapitel zusammen. Da heißt es nämlich, freilich ist solches Eigenlob im Grunde Unsinn und nützt niemanden. Aber ihr lasst mir ja keine Wahl. Deshalb will ich jetzt diesen Gedanken zu Ende führen und von Visionen und Offenbarungen berichten, die der Herr schenkt. Ich kenne einen Menschen, der mit Christus eng verbunden ist. Vor 14 Jahren wurde er in den dritten Himmel entrückt. Gott allein weiß, ob dieser Mensch leibhaftig oder mit seinem Geist dort war. Und wenn ich auch nicht verstehe, Ob er sich dabei in seinem Körper befand oder außerhalb davon, das weiß alleine Gott. Er wurde ins Paradies versetzt und hat dort Worte gehört, die für Menschen unaussprechlich sind. Was dieser Mensch erlebt hat, das will ich rühmen. Bei mir selbst aber lobe ich nur meine Schwachheit. Doch auch wenn ich mich selbst loben würde, wäre ich noch lange nicht verrückt. Schließlich entspräche es der Wahrheit. Ich verzichte darauf, denn niemand soll mich überschätzen, sondern mich nur nach dem beurteilen, was er an meinem Leben sehen und aus meinen Worten hören kann. Gott selbst hat dafür gesorgt, dass ich mir auf die unbeschreiblichen Offenbarungen, die ich empfangen habe, nichts einbilde. Deshalb hat er mir ein quälendes Leiden auferlegt. Ein Engel des Satans darf mich mit Fäusten schlagen, damit ich nicht überheblich werde. Dreimal habe ich den Herrn angefleht, mich davon zu befreien. Aber er hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn gerade wenn du schwach bist, wirkt meine Kraft ganz besonders an dir. Darum will ich vor allem auf meine Schwachheit stolz sein. Denn nämlich erweist sich die Kraft von Christus an mir. Und so trage ich für Christus alles mit Freude. Die Schwachheiten, Misshandlungen, Entbehrungen, die Verfolgungen und Ängste. Denn ich weiß, gerade wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Zu Beginn lesen wir, wenn wir nochmal da zurückgehen, zu Beginn lesen wir, dass Paulus sich vor den Korinthern verteidigen muss. Sie beschuldigen ihn nämlich, dass er nur ein fleischlicher Mann sei. Und dass es da noch ganz andere Lehrer in Korinth gibt, die viel, viel geistlicher sind als er. Und ich finde es so interessant, wie Paulus darauf reagiert. Er sagt nämlich, okay, ihr fordert mich jetzt heraus, dann erzähle ich euch mal, was passiert ist. Es hat nämlich eine richtige Verhandlung damals da gegeben. Und die Korinther erfahren jetzt von dem Erlebnis, das schon 14 Jahre zurückliegt, über das Paulus noch nie gesprochen hat. Und zwar erzählt er darüber, dass er tatsächlich einmal in diese übernatürliche Welt geblickt hat. Und sie ahnen gar nicht, dass in diesem leidüberhäuften Mann, den sie oft so als gering behandelt haben, ein Mensch vor ihnen stand, der in den Himmel hineinversetzt worden ist und das Paradies gesehen hat. Paulus schreibt, dass er in den dritten Himmel gesehen hat. Und da gibt es bei Kommentatoren unterschiedliche Kommentare darüber, den dritten Himmel. Im Judentum gibt es aber die Denkweise, die Idee, dass der erste Himmel der Himmel ist, den wir so sehen, wo die Vögel drin fliegen. Dann der zweite Himmel, das ist der Himmel, der das Weltall umfasst. Und der dritte Himmel, das soll der Himmel sein, wo das Paradies ist, wo der Thron Gottes steht. Also heißt es, wenn Paulus davon sagt, dass er im dritten Himmel gewesen ist, dass er schon dort in dem Himmel ist, wo wir uns eigentlich hinwünschen, dass er da schon gewesen ist. Und Paulus beschreibt, dass er tatsächlich dort gewesen ist und Worte gehört hat, die er nicht aussprechen kann oder nicht aussprechen darf. Und das finde ich einen super interessanten Gedanken, was mir dann nochmal irgendwie eine ganz neue Welt erschließt, dass diese Welt ganz anders sein muss als alles, was wir hier kennen. Worte, die entweder nicht ausgesprochen werden können oder nicht ausgesprochen werden dürfen. Müsst ihr euch mal diese Welt vorstellen. Interessant finde ich aber auch, wie Paulus das macht, wie er davon erzählt. Und zwar in der dritten Person. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, dass Paulus schreibt, ich kenne jemanden vor 14 Jahren, der war einmal dort gewesen. Er hätte auch sagen können, vor 14 Jahren habe ich das mal erlebt. Und diese Zurückhaltung, Und diese sich im Hintergrund halten und nur das, was geschehen ist, in den Vordergrund zu stellen, das hat mich natürlich beeindruckt. Manche Prediger würden bei solch einem Erlebnis sich in den Mittelpunkt stellen und die würden damit angeben und prahlen. Aber nicht so Paulus. Seine Demut ist an diesem Punkt echt bemerkenswert. Und das hat mich dann auch besonders angesprochen. Jemand, der so angegriffen wird, so viel im Leben durchgemacht hat und doch so demütig von sich spricht, ich meine, da kann ich nur davon lernen. Und dann habe ich weiter über dieses Thema Demut nachgedacht, weil ich das irgendwie was Besonderes finde. Mein Herz schlägt irgendwie so für demütige Menschen. Wisst ihr eigentlich, wer der demütigste Mensch auf Erden gewesen ist? Ihr könnt lauter sagen, auch durch die Masken durch. Mose ist richtig. Jesus ist zum Teil richtig, weil Jesus halb Gott und halb Mensch gewesen ist. Oder ganz Gott und ganz Mensch. Aber auf Erden wandelte Mose als der demütigste Mensch. Das wird in 4. Mose 12, Vers 3, könnt ihr das nachlesen. Und so musste ich öfters auch über Mose nachdenken. Und diese gewaltige Aufgabe, die Gott Mose damals gegeben hat, die konnte nur bewältigt werden mit einem Menschen, der demütig war. Ihr müsst euch das mal so vorstellen, Gott brauchte einen Führer, der sein Volk aus der Sklaverei aus Ägypten rausholt. Und dazu brauchte er Mose. Mose wuchs 40 Jahre beim Pharao auf. Er kannte alle Gepflogenheiten, alle Regeln, alle Richtlinien, die es dort in dem Palast gegeben hat. Und als er floh und weitere 40 Jahre in der Wüste dann zubrachte, da wurde er wahrscheinlich für diese Mammutaufgabe zugerüstet. An ihm wurde gefeilt. Und ein Mensch, der so einem Despoten wie diesem Pharao entgegentreten sollte, dessen Herz verhärtet ist, der wäre vielleicht nach dem zweiten Mal weggeblieben. Wegen seines Stolzes. Sagt, ach Pharao, dann mach doch, was du denkst. Ich habe es gut gemeint, ich habe es versucht mit dir, aber jetzt schau, wie du zunichte gemacht wirst. Mose ist zehnmal vor dem Pharao getreten. Vor einen, wo er gewusst hat, jedes Mal kämpfe ich erneut, dass dieses Volk gehen darf. Jedes Mal ist er gegangen und hat erlebt, dass sein Gang umsonst gewesen ist. Gott wollte aber am Pharao ein Exempel statuieren. Mose musste über diese 10 Plagen hinweg immer und wieder immer für dieses Volk kämpfen. Und als das Volk dann gehen durfte, dann folgte Mose ein Volk von 1 Million Menschen. So groß war das Volk damals zu der Zeit schon gewesen. Und es heißt auch, dass dieses Volk der Juden zu den starrsinnigsten gehörte. Zu den stursten, zu den eigensinnigsten. Und es brauchte also wieder einen Führer, der demütig gewesen ist. Und wenn ihr euch mal diese Geschichte durchlest, werdet sehen, wie oft die Situation kommt, wo Mose wieder diesen Demutschalter umlegen muss und sagen muss, Gott, ich stehe für dieses Volk ein. Es gibt da Situationen, wo das Volk gegen Gott sündigt und Mose dann für sein Volk bei Gott eintritt. Sogar sein eigenes Leben bietet er an, damit das Volk nicht ausgelöscht wird. Selbst am Ende ist es für Mose okay, dass Gott ihm sagt, Mose, du darfst nicht ins verheißene Land. Aber die Israeliten dürfen jetzt einziehen. So demütig war Mose, dass er gesagt hat, okay Gott, das ist okay für mich. All die Mühen, all die Strapazen, Ich darf zwar nicht ins verheißene Land, aber es ist okay für mich. Und wenn ihr mal euch diese ganze Mose-Geschichte durchlest, durch die Brille der Demut, finde ich das sehr spannend, das mal neu zu entdecken, diese Geschichte. Und wäre Mose nicht so unendlich demütig gewesen, dann wäre er vielleicht gescheitert. Wäre Jesus nicht so demütig gewesen, hätten wir heute vielleicht keine Erlösung. Demut und Schwäche, das klingt auf den ersten Blick wie Versagen und Verloren. In unserer Welt ist das auf alle Fälle so. Heinz hat es das letzte Mal schon erklärt. In der Welt zählt nur Stärke und Stolz des Hochmütigen und sich durchsetzen und der sich am besten verkaufen kann. Und wenn ich mir aber diese Glaubenshelden in der Bibel anschaue, dann finde ich gerade Demut und Schwäche als echte Stärke. Demut und Schwäche wird zur Stärke. Und so beschreibt es ja auch dann Paulus in Vers 5, sagt er, bei mir selbst will ich nur meine Schwachheit rühmen. Er will nicht ausmalen, was er gesehen oder gehört hat und welche Stellung er dadurch hat. Er will nur seine Schwäche aufzeigen. Und in Vers 7, da sagt er dann, Gott selbst hat dafür gesorgt, dass ich mir auf die unbeschreiblichen Offenbarungen, die ich empfangen habe, nichts einbilde. Und interessant ist jetzt auch noch, wie Gott dafür sorgt, dass er sich darauf nichts einbildet. Und zwar, Paulus schreibt weiter, dass Gott ihm ein quälendes Leiden auferlegt hat. Ein Engel des Satans darf mich mit Fäusten schlagen, damit ich nicht überheblich werde und statt mich mit Fäusten zu schlagen, heißt es in anderen Übersetzungen, dass er einen Dorn oder einen Pfahl im Fleisch bekommen hat. Und manche spekulieren jetzt, was war das jetzt, was Paulus damals gehabt hat. Manche Kommentatoren sagen, er hatte vielleicht eine Augenkrankheit, dass er am Erblinden gewesen ist oder dass er sonstige Schmerzen am Körper immer wieder gespürt hat. Man weiß es nicht. Die Bibel spricht da nicht offen darüber. Man weiß nur, es ist irgendwas gewesen, was ihn unheimlich belastet hat. Und das Interessante fand ich, dass es einen Kommentator gab, der auch geschrieben hat, diese Schläge von diesen Satansengeln sind vielleicht einfach auch nur Anfechtungen gewesen. Dass er quälende Anfechtungen gehabt hat. Satan wusste ganz genau, welche immense Gefahr Paulus für ihn war. Und jemand hat mal gesagt, wenn du selbst in deinem Leben keine Anfechtungen erlebst, dann ist es ein Zeichen, dass du keine Gefahr für Satan bist. Wenn du keine Anfechtung erlebst, bist du keine Gefahr für Satan. Anfechtungen tauchen dann auf und verstärken sich, wenn du dich mit Gott beschäftigst und seinen Willen tun willst. Gott zu dienen bedeutet auch Kämpfe und Schlachten schlagen. Und Freunde, diese Kämpfe sind real. Diese Kämpfe kommen. Und Paulus hatte Gott dreimal angefleht, ihn von diesen Faustschlägen zu befreien. Und jedes Mal war die Antwort nein. Aber Paulus wurde von Gott nicht allein gelassen. Gott antwortete ihm dann in diesem berühmten 9. Vers, meine Gnade allein ist alles, was du brauchst. Denn gerade wenn du schwach bist, wirkt meine Kraft ganz besonders an dir. Und darum will ich vor allem auf meine Schwachheit stolz sein. Dann nämlich erweist sich die Kraft von Christus an mir. Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Warum ist denn das so? Warum ist es so, dass die Gnade alles ist, was wir brauchen? Wir wollen doch eigentlich, dass der Schmerz aufhört. Wir wollen doch eigentlich, dass das aufhört, was uns quält. Warum ist dann Gnade genug? Ich habe mir gedacht, weil Gnade, weil wir in seiner Gnade alle gleich sind. In seiner Gnade gibt es kein besser und schlechter. Gott schenkt Gnade und er schenkt es auch an die, die es nicht verdient haben. Und wer von uns hätte es verdient? Keiner. Und weil wir uns es nicht verdienen können, können wir uns auch nichts darauf einbilden. Und damit können wir auch nicht stolz werden oder übermütig. Und das ist die geniale Erfindung Gottes, die Gnade. Und wenn ich auf etwas stolz sein soll, dann auf meine Schwachheit. Und bei diesem Vers fällt mir oft das Leben von Martin Luther King oder von Nelson Mandela ein. Und gerade in der heutigen Zeit, wo diese Rassismusdebatte jetzt wieder hochkochen tut, wo Weiße und Schwarze sich gegenseitig bekämpfen. Und ich glaube, dass der Schlüssel immer noch Schwachheit, Gewaltlosigkeit und Liebe ist. Martin Luther King und Mandela, die haben es vorgemacht und Jesus hat es vorgelebt. Der Tod am Kreuz von Jesus, der wurde in Demut und in Schwäche erkämpft. Aber jetzt mal ehrlich, wie viele von uns ziehen aus diesem Kreuzestod ihre Stärke und ihre Kraft? Das, was da geschah am Kreuz, war in Demut und in Schwachheit. Jesus hat sich nicht gewehrt. Und wenn wir das anschauen, dann bekommen wir Kraft und Stärke dadurch. Jedes Karfreitag, jedes Ostern erhalten wir neu Kraft und Stärke durch eine Tat, die in Demut und in Schwäche begangen wurde. Und die wahre Stärke von Jesus zeigt sich in seiner Schwachheit. Und er sagt, wenn du schwach bist, dann wird meine Kraft ganz besonders. Dann erst erweist sich die Kraft von Christus an mir. Und ich finde das herausfordernd. Wer das aber mal erkannt und ausprobiert hat, der wird bereit sein, vielleicht sogar noch einen Schritt weiter zu gehen. Denn im letzten Vers, im 10. Vers, da heißt es nämlich: Und so trage ich für Christus alles mit Freude, die Schwachheiten, die Misshandlungen und Entbehrungen, die Verfolgungen und Ängste. Denn ich weiß, gerade wenn ich schwach bin, bin ich stark. Also schwach sein ist eines, aber bin ich auch bereit für Misshandlungen? Bin ich bereit für Folter? Folter wie andere Mitchristen in anderen verfolgten Ländern? Bin ich dafür bereit? Entbehrungen, wie es da heißt. Ist mir das mein Glaube wert? Auf Entbehrungen? Gestern in meiner stillen Zeit habe ich von dem Zeichen des Antichristen gelesen. Wenn du es trägst, an deiner Hand oder an deiner Stirn, nur dann kannst du kaufen und verkaufen. Und das heißt auch mal, wir Christen, wir werden geprüft, ob wir dem widerstanden sind, dieses Zeichen anzunehmen. Was heißt das mit anderen Worten? Das heißt, da kommt Entbehrung auf uns zu. Und die Zeiten werden kommen. Und ich frage uns ganz direkt, sind wir bereit auch auf Entbehrungen? Ist das mir mein Glaube wert? Ich will mal nicht zu schnell eine Antwort darauf geben, wie Petrus immer ganz schnell gesagt hat, ja, Herr, ich folge dir nach. Wenn ich ehrlich bin, fühle ich mich jetzt schon zu schwach dafür. Aber wenn ich Jesus richtig verstehe, dann will er genau das. Unsere Schwachheit, damit er seine Stärke zum Vorschein bringen kann. Er hat das versprochen, er will uns versorgen, wenn es Entbehrungen gibt. Er will bei uns sein, wenn es Misshandlungen gibt. Er wird für uns sprechen, wenn wir uns erklären müssen. Gott will uns versorgen und er will Geschichte mit uns schreiben. Aber nicht Geschichten, wo wir groß herauskommen, sondern Geschichten, wo er groß rauskommt. Aber das geht nur dann, wenn wir unsere Schwäche eingestehen. Vielleicht ist deine Geschichte irgendeine Krankheit, die dir oder jemanden in deiner Familie zu schaffen macht. Dann lass doch uns in unserer Schwäche dafür beten. Vielleicht ist deine Geschichte aber auch deine Ehe oder eine gescheiterte oder schwierige Beziehung. Dann lass uns doch in unserer Schwäche dafür beten. Vielleicht ist deine Geschichte aber auch Arbeitslosigkeit und damit vielleicht auch finanzielle Ängste und Nöte. Dann lass uns in unserer Schwäche doch dafür beten. Vielleicht ist deine Geschichte aber auch Stress, Studium oder Ausbildung und Schule, was auch immer es ist, dann lass uns doch in unserer Schwäche dafür beten. Vielleicht ist deine Geschichte aber auch irgendeine Sünde, die immer wiederkehrt und die dir zu groß erscheint, als dass du sie überwältigen kannst und du immer versucht hast, aus eigener Kraft sie zu überwältigen. Und du bist bisher immer daran gescheitert. Und lass doch in unserer Schwachheit es eingestehen und dafür beten. Wisst ihr, Stolz wird uns immer davon abhalten, Stolz will uns immer stark wirken lassen. Stolz will uns immer zeigen, dass es uns alles nichts ausmacht. Gottes Reich wird und wurde aus Verlierern, Versagern und aus Schwächlingen gebaut. Und es ist und bleibt, dass Gott die erhöht, die schwach und die demütig sind. Und dieses Erhöhen geschieht zu seiner Zeit. Und er tut es. Und ich habe es erfahren und ich möchte euch dazu ermutigen. Ich möchte euch ermutigen, Schwachheit und Demut im Leben zu akzeptieren und einzugestehen. Jetzt wollen wir uns auch noch eine Zeit nehmen, eben zu beten, wenn diese Dinge in unserem Leben sind. Ich gebe jetzt an Manuela wieder ab.
Danke, Carsten, für deine Worte, für deine Gedanken, für den Impuls,